Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Liebe Damen und Herren, verehrte Gäste, ich freue mich, heute vor Ihnen zu stehen und über ein Thema zu sprechen, das sowohl faszinierend als auch herausfordernd ist: künstliche Intelligenz im Journalismus. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass ich kein Roboter bin, obwohl ich manchmal so klinge, und dass ich keine Angst habe, von Ihnen abgeschaltet zu werden. Was war denn das jetzt? Meine Damen und Herren, das war eine KI-generierte Einleitung zu diesem Vortrag. Also, und jetzt ganz menschlich hinzu, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier bin und danke Herrn Wagner und Professor Becker ganz herzlich für die Einladung. Der Ruf der Kreuzganggespräche hat sich bis Köln rumgesprochen und fand das eine sehr ehrenvolle Einladung, der ich gerne gefolgt bin. In dem Vortrag, wenn Sie genau aufgepasst haben, hieß der Untertitel Journalismus in Zeiten von Fake News und künstlicher Intelligenz. Ich habe gedacht, ich drehe das um und lege jetzt den ersten Teil den Wert und den Fokus auf die künstliche Intelligenz. Und vielleicht haben wir dann im zweiten Teil noch Gelegenheit, dann stärker über Fake News miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Einleitung zu diesem Vortrag, wie gesagt, war KI-generiert. Ich hatte den Microsoft Bing einen Prompt gestellt und der lautete so: Erstelle mir einen Vortrag, den ich vor einem gut gebildeten akademischen Publikum halten werde. Es sind keine Journalisten. Der Vortrag soll ca. 30 bis 40 Minuten dauern. Im Vortrag geht es um das Thema Chancen und Risiken der KI im Journalismus. Beginne mit einer humorvollen Einleitung, sage etwas zur Geschichte der KI und in welchen Bereichen des Journalismus KI heute schon genutzt wird. Nenne Beispiele und Best Practices. Erstelle dann je 5 Thesen zu Chancen und Gefahren. Beende den Vortrag mit einer Einladung zur Diskussion und einem lustigen Abschluss. Dann hatte mir da ein relativ umfangreiches Paper ausgeworfen mit Zwischenüberschriften, Nummerierungen und auch der gewünschten Pointe. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie diese humorvolle Einleitung fanden, mit dem klingt wie ein Roboter und so. Es war vielleicht nicht ganz schlecht, aber wer mich kennt, würde wahrscheinlich sagen, nicht so ganz mein Humor. Aber Bing kennt mich auch nicht so gut und nächstes Jahr, wenn ich die Frage nochmal stelle, wer weiß. Apropos nächstes Jahr, Herr Wagner hatte schon darauf hingewiesen, als der Chatbot ChatGPT im November 2022 gerade frei verfügbar wurde und viel Furore machte, da stellte der Kölner Medienrechtler Rolf Schwartmann, der zugleich Vorsitzender der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit ist, mit Blick auf den Entwicklungsstand dieser algorithmisch basierten Sprach- und Konversationssimulation einen, wie ich finde, sehr instruktiven Vergleich an. Zitat: Die Technik ist heute so modern, wie es 1690 die erste Dampfmaschine war. Die industrielle Revolution nahm dann erst Generationen später ihren Anfang, nämlich 1769 mit dem Patent auf James Watts Fortentwicklung des Prototyps. Also, Sie wissen alle, was dann in der industriellen Revolution im 18. und vor allem dann erst im 19. Jahrhundert passiert ist und wie das Ganze Fahrt aufnahm. Wenn ich mir vorstelle, wir sind heute gewissermaßen im Jahr 1690, was ChatGPT anbetrifft, und was dann so passiert ist, dann haben wir etwa eine Vorstellung, was uns da noch erwartet. Zurück zu meinem KI-Vortrag. Da bin ich mit der Einleitung schon durch. So, ich hatte ja gesagt, kurze Geschichte der KI. Die Idee der künstlichen Intelligenz, sagte dann ChatGPT oder Microsoft Bing, reicht zurück ins 20. Jahrhundert. Damals träumten die Wissenschaftler von Maschinen, die denken und lernen können, so wie wir Menschen. In den 1950ern begannen sie dann Algorithmen zu entwickeln, die auf logischen Regeln basierten. Es dauerte also noch einige Jahrzehnte, bis wir die ersten echten KI-Systeme sahen. Da habe ich gedacht, ziemlich gut in 4 Sätzen eigentlich das Entscheidende zusammengefasst. Rolf Schwartmann nochmal: Mit der Dampfmaschine haben wir die Grenzen unserer Körperkraft überwunden. Der Bot, also die künstliche Intelligenz, hat das Potenzial, die Grenzen unseres Denkens zu erweitern, indem er Denkprozesse simuliert. Man muss kein Prophet sein, die KI-Entwicklung wird sich heute nicht 80 Jahre Zeit lassen, wie bei der Entwicklung der Dampfmaschine zwischen 1690 und 1769. Das Denken in Jahrhunderten, das überlassen wir getrost der katholischen Kirche, und selbst die wird sich, wenn sie überleben will, schleunigst davon verabschieden müssen. Wenn ich die Entwicklung in meinem Metier, also dem Journalismus, sehe, dann sprechen wir, glaube ich, eher von Monaten als von Jahren oder gar Jahrzehnten. Und Sie merken das daran, dass jede Generation, jede Applikation, die Sie nutzen, wieder um Längen besser ist als die vorherige. Wenn ich jetzt heute in mein Mail-Verzeichnis gucke oder in unsere Branchendienste gucke, ich werde jeden Tag eigentlich bombardiert mit neuen Entwicklungen. Jeden Tag kommen neue Trendberichte, jeden Tag kommen neue Cases, jeden Tag kommen neue Visionen und Revolutionen und Fortschrittsmeldungen, was im Bereich der KI alleine in unserem Bereich, also im Journalismus, möglich ist. Und deswegen glaube ich auch, dass die angebliche oder vermeintliche Beruhigung über die gar nicht so guten Ergebnisse, die dann ChatGPT 2022 so liefert, dass das eine trügerische Beruhigung ist. Ich gebe ein Beispiel. Eine Theologin hier von der Fakultät hat dem Prompt gesagt, simuliere mir ein Interview mit Kardinal Wölki. Das Ganze hatte sich dann schon mit dem ersten Wort erledigt, denn die erste Interviewfrage der Theologin, Kardinal Wölki, lautete: Eminenz, was sagen Sie? Jetzt könnte man sagen, laut Handbuch, die korrekte Anrede im öffentlichen Leben, protokollarischer Ratgeber für Kommunikation, Korrespondenz und Placement, war Eminenz die absolut richtige Anrede. Nur vielleicht kommunikativ in diesem Fall nicht so ganz auf der Höhe. Noch nicht. Dieser Eminenz-Effekt, der lässt sich auch bei vielen anderen KI-Anwendungen beobachten. Aber, wie gesagt, ich glaube, das ist ein sehr, sehr vergängliches Phänomen. Nochmal Rolf Schwartmann, diesmal mit Blick auf die Schule. Schon heute, Zitat, liefert die Software bessere Ergebnisse als mäßig gute Schüler und, muss man jetzt auch dazu sagen, Studierende. Absehbar wird die Maschine immer schlauer werden und am Ende muss der Mensch nicht mehr selbst denken. Da könnte man jetzt die Frage stellen, die Sie einleitend stellten, ist das, muss man davor Angst haben, ist das eine Gefahr und wie gehen wir damit um? Darüber dann später. Zum Einsatz im Journalismus. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir sind, und das wissen Sie vermutlich alle oder machen Sie es vielleicht nicht immer so ganz klar, aber wir sind alle jetzt schon von KI umgeben. Da verlaufe ich jetzt wahrscheinlich offene Türen ein, aber ich habe es mir nochmal so vor Augen geführt, auf dem Weg hierher war. Von Köln nach Erfurt. Ich habe morgens nach dem Aufstehen Alexa gefragt, ob ich gut in der Zeit bin. Dann habe ich die Deutsche Bahn-App konsultiert, ob meine Zugverbindung pünktlich ist und welche Alternativen ich gegebenenfalls habe. War natürlich nicht pünktlich, das ist dann nicht KI. Im Zug habe ich die Nachrichtenlage gecheckt, Verspätungsinformationen abgefragt und nach dem Wetter in Erfurt geschaut. Dann bin ich nochmal mein Manuskript durchgegangen, habe mit Hilfe der Autokorrektur noch den einen oder anderen Tippfehler rausgeholt. Noch nicht in Erfurt angekommen, habe ich eine Mail an einen Bekannten in Italien geschickt. Und zur Sicherheit, ich spreche einigermaßen leidlich Italienisch, aber nicht so gut, zur Sicherheit habe ich den Text durch DeepL nochmal übersetzen lassen und geschaut, ob was denn so wohl tauglich sei. In Erfurt hat mich Google Maps zur Unterkunft navigiert und ich habe mir ein Café oder noch besser eine Eisdiele empfehlen lassen. Sinnigerweise war es genau die Eisdiele, die mir gestandene Erfurter auch schon empfohlen hatten. Sie merken den Punkt. Alles, was ich heute getan habe mit Hilfe der KI, hat mein Leben erleichtert, bequemer gemacht, es war komfortabel und es hat mir Zeit gespart. Und damit bin ich eigentlich unmittelbar schon bei den Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz im Journalismus, also in meinem Metier. Bei dem KI-generierten Vortrag hatte ich Bing um Beispiele und Best-Practice-Anwendung gegeben. Ich war gespannt, wie sehr das meine tägliche Praxis eigentlich tatsächlich abbilden würde. Also, KI im Journalismus, wo stehen wir heute? Automatisierte Nachrichtenartikel. KI-Systeme können aus Rohdaten automatisch Nachrichtenartikel generieren. Sie analysieren Daten, identifizieren Trends und schreiben Artikel oft schneller als menschliche Journalisten. Sprachverarbeitung und Übersetzung. Die KI hilft bei der Übersetzung, sie kann auch menschenähnliche Texte generieren, die sich dann in der Sprachausgabe einigermaßen natürlich anhören. Und im Datenjournalismus kann die KI große Datenmengen analysieren, Muster erkennen. So können Journalistinnen und Journalisten komplexe Zusammenhänge besser verstehen und visualisieren. So, das war jetzt die Antwort der KI und ich muss sagen, alles richtig. Das stimmt, aber es ist längst noch nicht alles. Ich erzähle Ihnen jetzt einfach mal ein paar Beispiele aus meinem eigenen Haus. Das ist die Mediengruppe Dumont, Herr Wacken hat es gesagt. Unser CEO, der spricht von den fundamentalsten Veränderungen, die wir in den letzten Jahrzehnten im Journalismus erlebt haben. Wir setzen insbesondere bei unserem Boulevardblatt, also unserer Schwester, dem Express, eine generative KI, also künstliche Intelligenz, ein, die den, ich finde, läppischen Namen Clara Indernach hat. Huhu, haha, Kürzel KI. Clara Indernach schreibt beim Express unterdessen mehr als 10% der Texte selbst, ohne dass da irgendjemand erst nochmal Hand anlegt. Die werden dann zwar nochmal gegengecheckt, aber die Texterstellung selber, 10% aller Texte, die dann auf express.de oder auch im gedruckten Express stehen, kommen von der KI heute schon. Zitat nochmal von unserem CEO. Clara ist ein Star im Unternehmen. Sie hat keinem den Arbeitsplatz weggenommen, sie hat uns aber ganz viel dabei geholfen, Dinge besser und schneller zu erledigen. Wie das mit den Arbeitsplätzen ist, da mache ich zumindest mal ein vorsichtiges Fragezeichen dran. Vor uns liegt die automatisierte Seitenproduktion. Dass also nicht nur Texte geschrieben werden, sondern die ganzen Seiten, das Layout, alles was mit Überschriften, Zwischentiteln, Bildern auch automatisiert von der KI gemacht wird. Das steht noch bevor, ist noch nicht eingeführt. Bei der Erstellung der Texte, und das ist jetzt was, was wir beim Stadtanzeiger auch nutzen, wird die Software Coconuts eingesetzt, also Kokosnüsse, die überprüft die Texte sprachlich und stilistisch, macht Vorschläge für Vorspänne, Überschriften und Zwischenüberschriften. Und da ich eigentlich ein relativ großer Skeptiker bin, bin ich da immer so dran gegangen, habe mal geschaut, was machten die eigentlich damit und muss sagen, ja, okay, sie macht ganz gute Vorschläge. Und ich sage, bevor ich mir da lange einen abbreche, lasse ich mir zumindest mal einen Vorschlag machen, den kann ich ja dann immer noch ändern. Also auch da wieder Bequemlichkeit, Komfort, Zeitersparnis, Schnelligkeit. Dann, das ist so die Texterstellung oder Erstellung von Seiten. Die nächste Frage wäre dann, wie bringen wir denn jetzt diese journalistischen Inhalte auch an den Mann oder an die Frau? Da wird bei uns eine dynamische Paywall eingesetzt. Also Paywall, Sie wissen, manche Texte stehen hinter einer Bezahlschranke, die können Sie dann nur lesen, wenn Sie ein Abo abschließen oder dafür bezahlen. Das haben eigentlich fast alle Medienplattformen deutscher Medienunternehmen, deutscher Zeitungen so oder Zeitschriften so etabliert. Und die Sache ist jetzt die, dass die Paywall nicht etwa generell ist, sondern die lernt, wie Sie die Zeitung nutzen oder das Online-Angebot nutzen, was sie interessiert und was sie besonders interessiert, das verschwindet dann hinter der Paywall unter der Voraussetzung, dass sie dann vielleicht auch bereit sind, dafür zu bezahlen. Also eine personalisierte, dynamische Paywall. Und es gibt ein Empfehlungstool namens Recommender, das unterdessen auch mehrfach preisgekrönt ist. Das macht das Ganze dann nochmal für die komplette Webseite. Also Ihre Webseite sieht anders aus als meine oder die von meinen Eltern oder die von meinen Freunden. Für jeden eine individualisierte Webseite, eine Homepage, die auf Ihre spezifischen Interessen und Bedürfnisse abgestimmt ist. Unsere Verlagsgewaltigen sagen, dass man da eine Steigerungsrate bei der sogenannten Click-Through, also das Durchklicken, das Anschauen der Texte hat von 80%. Und wir wollen ja, dass die Menschen möglichst uns anklicken und möglichst lange auf unseren Seiten verweilen. Also 80% Steigerungsrate, da blinken bei allen Verlagsleuten die Augen. Und eine 13%ige Steigerungsrate immerhin beim Durchlesen. Also es ist nicht nur so, dass man ein Angebot macht und stellt dann fest, ach, interessiert gar nicht, sondern das Lesen selber wird auch länger. Das heißt, da habe ich als Autor auch wieder ein Interesse, dass ich sage, ist ja prima, wenn ich die richtigen Angebote mache, den richtigen Menschen, dann werden meine Texte auch besser gelesen. Das waren jetzt so einige Dinge aus unserem Haus und damit das jetzt hier nicht irgendwie so wirkt, als würde ich hier so eine Eigenleistungsschau machen oder Nabelschau, Selbstinszenierung, was weiß ich, noch ein paar Blicke so beispielhaft auf andere Anwendungen in anderen Häusern. Wer immer sich mal mit Journalismus beschäftigt hat, ist bestimmt mal auf Wolf Schneider gestoßen. Das ist so der Sprachpapst, wie man stilistisch gut schreibt. Wolf Schneider, lange Zeit auch an der Journalistenschule in Hamburg. Es gibt unterdessen eine Wolf Schneider KI, die ist also mit den Wolf Schneider Regeln für den Journalismus gefüttert. und die kann man unterdessen auch als Firma abonnieren, die überarbeitet Texte nach mindestens 50 Kriterien, redigiert nach den spezifischen Regeln jeder einzelnen Textgattung, also Reportage, Bericht, Nachricht, Feature, Kommentar, begründet Satz für Satz Veränderungen, bietet 7 alternative Formulierungen an, benennt stilistische Schwächen, inhaltliche Verbesserungen, schlägt Überschriften vor und so weiter. Das Problem ist nur, sie folgt natürlich genau der Wolf-Schneider-Dogmatik. Und wer sich immer mal mit diesen Sachen beschäftigt hat, der wird dann irgendwann, ist dessen überdrüssig geworden, weil man immer schon weiß, wie Wolf Schneider, was er gut findet und was er schlecht findet. Und damit gibt es eigentlich gar keine Variabilitäten mehr. Also auch das habe ich mir angesehen und man hat dann das Gefühl, es ist irgendwie alles glatt poliert, aber es hat auch keine Kanten und Ecken mehr. Aber immerhin, mal so einen Text durchredigiert nach Wolf-Schneider-Kriterien. Ich bin als Redakteur relativ viel mit der Überarbeitung fremder Texte beschäftigt. Das spart eine Menge Arbeit und sagen wir mal, 80% dessen, was da passiert, kann man unbesehen übernehmen. Die Taz, Tageszeitung in Berlin, hat seit 2022 monatlich eine eigene KI-generierte Kolumne. Da würde man ja denken, das geht ja nun gar nicht, also Kommentare oder so persönliche Texte, auch das kann man einer KI anvertrauen offenbar. Die hat auch unterdessen ein eigenes Gedächtnis, das heißt, sie kann auf sich selbst Bezug nehmen, also wieder zurückverweisen, das habe ich doch dann und dann mal gemacht, und also eine relativ originelle Art, Texte zu schreiben, auch das ist möglich. Bei der Apothekenumschau, auch wahrscheinlich vielen von Ihnen bekannt, wenn Sie mal Rezepte abholen oder so und die Apothekenumschau mitnehmen, da übersetzt die KI unterdessen schwierige medizinische oder pharmazeutische Texte in einfache Sprache. Also so, dass es jeder verstehen kann. Eigentlich das genau, was unser Job als JournalistInnen bislang immer war. Dann in der Welt der Digitalisierung besonders weit vorne, der Axel Springer Konzern. Da Sie kennen vielleicht den Paul Ronsheimer, Chefreporter von der BILD, der sich Anfang des Ukraine-Krieges sehr intensiv in der Ukraine umgetan hat und dort also praktisch von der Front immer berichtet hat. Der hat einen eigenen Podcast und den gibt es unterdessen auch auf Englisch, macht eine KI. Und die Stimme, die englische Stimme, ist auch nicht Paul Ronsheimer, sondern ist eine KI. Das heißt, Paul Ronsheimer spricht Englisch, KI generiert. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, sprachähnliche Ausgaben, dass das auch mit Übersetzungen und dann noch auf eine individuelle Stimme zugeschnitten ist, das ist dann schon mal was Neues. Sie ahnen, wo dann die Probleme stecken, nämlich wenn Sie angerufen werden, dann spricht plötzlich jemand mit Ihnen, von dem Sie denken, den kennen Sie doch eigentlich, könnte es sein, dass sich einfach um eine KI-generierte Stimme Ihres Freundes, Ihrer Tante, Ihrer Nachbarin, Ihres Professors oder von dem auch immer handelt. Springer hatte auch ein eigenes News-Angebot, das Update hieß, das ist von Menschen gemacht worden und wird unterdessen komplett, inhaltlich komplett von KI gemacht. Dafür hat dann Springer 2023 die entsprechende Redaktion eingestellt und 70 Stellen sind weggefallen. So viel zum Thema KI kostet keine Arbeitsplätze. Die Lufthansa, letztes Beispiel, hatte in der Corona-Pandemie ihr Bordmagazin eingestellt, hat es jetzt wieder aufgenommen, nur ist da keine Redaktion mehr dahinter, sondern komplett KI generiert. Also das ganze Bordmagazin bei der Lufthansa kommt von KI und es sie versprechen, dass dann nochmal eine Redaktion einer damit beauftragten Agentur dahinter ist und alles nochmal kontrolliert, versichert die Lufthansa jedenfalls. Und man kann dann, kriegt Hinweise auf Buchungsmöglichkeiten, möglichst günstige Flüge, also alles sehr praktische Sachen, aber da ist kein Mensch mehr unmittelbar mit beschäftigt. Sie merken schon, die Chancen sind enorm und nach denen hatte ich auch die KI gefragt. Jetzt, wenn Sie jetzt sagen sollten, was sind die Chancen, wären Sie bestimmt so gut wie die KI. Die hat es nämlich jetzt das nächste nicht geschafft, die von mir verlangten 5 Vorteile oder 5 Chancen aufzuführen, sondern nur 4. Effizienz, Personalisierung, hatte ich schon drüber gesprochen, Faktenprüfung und automatisierte Übersetzungen. So, dann habe ich gedacht, naja, das kann doch wohl nicht wahr sein, liefert nur 4 Ergebnisse, fragst du einfach nochmal eine andere KI. Und da gibt es oder eine andere Anwendung, weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder die andere von Ihnen Perplexity. Ich schaue mal in den Raum, wer kennt Perplexity? Ja, immerhin 2. Ja, Perplexity arbeitet ähnlich wie ChatGPT oder eben Microsoft Bing oder was auch immer, hat aber den Vorteil, dass sie zusätzlich die Quellen ausweisen. Also man weiß, wo die KI sich ihre Informationen herholt. So, und Perplexity hat dann also zu den jetzt hier von mir aufgeführten 4 Vorteilen das noch hinzugefügt: neue Geschäftsmodelle und Innovationspotenzial durch KI-gestützte Produkte und Services. Das interessiert mich als Journalist, als Autor jetzt erstmal nur mittelbar, aber dann auch wieder sehr, denn alle wissen, dass das Geschäftsmodell der klassischen Tageszeitung unter Druck ist und dass die Verlage irgendwie sehen müssen, womit sie künftig ihr Geld verdienen wollen, wenn nicht mehr mit Print-Abos. Also von daher ist die Frage nach innovativen Ideen und neuen Geschäftsmodellen eine sehr berechtigte. Ich hatte gesagt, Perplexity weist die Quellen aus. In diesem Fall kam das von einer Frankfurter Kommunikationsagentur, die mit dem Auswärtigen Amt zusammenarbeitet, und von einer Tochter der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Da würde man sagen, okay, das sind noch relativ vertrauenswürdige oder relativ naheliegende Quellen, mit denen kann man arbeiten. Die ersten 4 Punkte übrigens, nur zur Vergewisserung, die hat Perplexity genauso beantwortet wie Microsoft Bing. Also das war ein bisschen anders formuliert, aber in der Sache ähnlich. Und wieder muss man sagen, ja, alles das stimmt. Wie ist es jetzt mit den Gefahren für den Journalismus? So, ich hatte schon etwas zwischendrin eingestreut, Arbeitsplatzverlust ist sicher eine Gefahr. Gucken wir mal, was die KI dazu sagt. Bias und Diskriminierung. Die KI-Systeme können Vorurteile übernehmen, die in den Trainingsdaten vorhanden waren. Ist klar, die KI wertet natürlich nur das aus, was sie zur Verfügung gestellt bekommt, und wenn da bestimmte Wertvorstellungen, Voraussetzungen mit eingehen, dann werden die von der KI ungeprüft übernommen, denn so schlau ist sie dann ja nun tatsächlich auch wieder nicht. Automatisierte Artikel sind oft weniger nuanciert und emotional als menschlich geschriebene, hatte ich am Beispiel der Wolf-Schneider-KI schon mal zu erläutern versucht, immer gesetzt den Fall, dass diese nuanciert und emotional geschriebenen Artikel dann auch wirklich gut sind. Das wäre dann schon die Voraussetzung. Ich mache mal mit 4 weiter, Vertrauensverlust, da sind Sie jetzt unmittelbar gefordert. Wenn KI-Fehler auftreten, kann das Vertrauen der LeserInnen in den Journalismus beeinträchtigen, eine relativ naheliegende Gefahr in der Tat, und eben Arbeitsplatzverlust. Wenn KI Aufgaben übernimmt, könnten Journalisten ihren Job verlieren. Auch hier war es jetzt wieder so, ich hatte ja gesagt, bitte liefere mir 5 Gefahren für den Journalismus, es kamen aber nur die 4. Also wieder Perplexity gefragt und dann ging es weiter. Kannibalisierungseffekte, etwa, wir haben ja sowas wie Urheberrecht in Deutschland, wenn die KI sich urheberrechtlich geschützter Inhalte bedient. Wer haftet dann dafür, wer steht dafür ein? Sind wir wieder bei den Fragen von Geschäftsmodellen und Verdienstmöglichkeiten. Abhängigkeiten und neue Sicherheitsrisiken. Das ist auch, worauf Experten immer wieder hinweisen, wenn sie nicht wissen, wie die KI eigentlich arbeitet, was ihre Voraussetzungen sind, was ihre Steuerbefehle sind, wie die Programme geschrieben sind, dann ist das tatsächlich eine Blackbox. Und für diejenigen, die damit arbeiten, sind damit Risiken verbunden und natürlich erst recht, wenn technische Ausfälle sind. Reichweiten- und Umsatzverluste, wenn Inhalte durch KI ersetzt werden, auch das könnten Sie ja mal an sich selbst überprüfen, ob Sie bereit wären, noch genauso viel für eine Zeitung zu bezahlen. Ich hatte das am Beispiel des Express ja geschildert. Wenn Sie wissen, das wird gar nicht mehr von Menschen gemacht, das ist maschinengemacht, und man könnte vielleicht, wenn man clever genug wäre, die Maschine selbst füttern und würde vielleicht ein ähnliches Ergebnis bekommen. Also ist man dann doch bereit, entsprechend viel dafür zu bezahlen. Also Reichweiten- und Umsatzverluste, eine nicht unerhebliche Gefahr. Mangelnde Transparenz, ja, ist auch logisch, liegt auch nahe. Und das Risiko der Verbreitung von Desinformation und Falschnachrichten. Dazu gleich noch 2 Beispiele, jetzt kommen wir noch auf die 10. ethische Bedenken bezüglich Arbeitsplatzabbau und Urheberrechtsfragen. Warum ich das jetzt auch nochmal mit hinzugefügt habe, ich hatte ja gesagt, bei Perplexity kann man die Quellen anschauen. Und in diesem ganzen Bereich sind die Quellen jetzt folgende gewesen, außer den schon genannten: Friedrich Ebert Stiftung und eine Pressemitteilung der SPD-Fraktion in Niedersachsen. Also zwei relativ klar erkennbare und, sagen wir mal, weltanschaulich, ideologisch, wie auch immer, klar zugeordnete Absender. Hätte man die KI jetzt gefragt, was sind denn die Chancen und Risiken, und hätte man, sagen wir mal, aus einem sehr liberalen Spektrum, politischen Spektrum, sich das anschauen lassen, dann wäre da vielleicht ein Bias drin gewesen, dann hätten die Antworten vielleicht schon ganz anders ausfallen können. Solange sie aber nicht wissen, was die Quelle ist, ist das eben schwierig zu überprüfen. Und ich fand, an diesem kleinen, jetzt schon relativ harmlosen Beispiel, wird eben auch schon das Risiko oder die Schwierigkeiten, die dann künftig damit verbunden sein werden, ersichtlich. Ich hatte gesagt, Risiko der Verbreitung von Desinformation und Falschmeldung. Das kann willentlich sein und das kann auch unwillentlich sein. Willentlich, erinnern Sie sich an einen relativ spektakulären Fall vielleicht, eine zur Funke-Gruppe gehörende Zeitschrift hatte ein komplett erfundenes KI-Interview mit Michael Schumacher geführt und das mit relativ großem Tamtam in die Weltgeschichte geblasen. So Weltsensation, erstes Interview mit Michael Schumacher. Zusammengestellt aus alten Interviewaussagen, aus Dingen, wo die KI sich gedacht hat, das könnte er so gesagt haben, und das wurde dann dem Leser, den Lesenden, ohne Offenlegung verkauft. Hat dazu geführt, dass die relativ klagefreudige Familie Schumacher Klage erhoben hat und die entsprechende Zeitschrift dann auch zu 200.000 Euro, was ein relativ hohes, Schmerzensgeldsumme ist, zu 200.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt worden ist. Gleichzeitig hat dann die Chefredakteurin der Zeitschrift ihren Job verloren. Dazu gab es dann einen Arbeitsgerichtsprozess, und jetzt können Sie mal überlegen, weil sie gegen diese Kündigung geklagt hat. Und jetzt mal fragen, würde man sagen, die hat grob ihre Sorgfaltspflichten verletzt, das ist mit journalistischen Kriterien oder Voraussetzungen nicht vereinbar. Wer würde von Ihnen sagen, die Frau hat vor dem Arbeitsgericht Recht bekommen und die Kündigungsschutzklage war unwirksam? Es gab ein Urteil. Also ich sehe ganz wenige. Wer würde sagen, die hat zu Recht ihren Job verloren, das haben die Arbeitsrichter auch so festgestellt? Ja, die Mehrheit, das gesunde Rechtsempfinden, würde vielleicht sagen, ja, ist so, aber sie hat tatsächlich die Kündigungsschutzklage gewonnen, weil unter anderem mit dem Argument, dass eine Zeitung, die ständig darauf aufbaut, mit so an der Haarschaft, an der Grenze zu künstlich erzeugten Nachrichten, zu Falschmeldungen nur zu arbeiten, dass man als einer Verantwortlichen dann nicht vorwerfen kann, dass er das mal bis zum Exzess ausgereizt hat. Also das fand ich eine relativ interessante Begründung des Arbeitsgerichts. Und Sie sehen, dass auch in dem Bereich noch manches offen ist und manche Rechtsfragen künftig zu klären sein werden. Da weiß ich jetzt nicht, wie der Stand ist. Dann in solchen Fällen, falls Sie es hinten nicht gehört haben, dass solche Arbeitsgerichtsprozesse ja normalerweise in die zweite oder gar dritte Instanz gehen, in aller Regel vergleicht man sich dann doch irgendwann und sieht zu, dass man mit einem entsprechenden Abfindungsbetrag oder so dann rauskommt. Aber in der ersten Instanz interessant, dass der Kündigungsschutzklage eben stattgegeben worden ist. Noch ein Risikotrigger. Wenn wir schon von Risiken reden, Elon Musk, Ihnen bekannt als Tesla-Chef und jetzt hat er ja auch dann Twitter respektive X gekauft, einer der reichsten Männer der Welt, hat schon 2018 gesagt, KI erweist sich als weitaus gefährlicher als Atomwaffen. Weitaus. Warum also haben wir keine Regierungsaufsicht? Ich finde schon interessant, das sagt einer, der seinen 100 Millionen Followern auf X ganz gezielt die eigenen Tweets regelmäßig in die Timeline spülen lässt und also mit KI sehr, sehr, sehr exzessiv umgeht und genau eigentlich diesen Info-Bias herstellt, von dem ich vorhin gesprochen habe. Mit welchen Informationen werde ich noch versorgt? Was bekomme ich zu sehen? Was bekomme ich nicht zu sehen? Und wie stark hat die KI schon darauf Einfluss, was ich überhaupt noch von der Welt wahrnehmen kann? Das mit den Atomwaffen ist natürlich, oder mit der Atombombe, ist natürlich trotzdem eine interessante Frage und eine interessante Überlegung, und da kam Elon Musk auch nicht so ganz von ungefähr drauf. Es ist dann etliche Jahre später, 2023, eine Studie erschienen von 200 Wissenschaftlern, dass die Auslöschung der Menschheit durch KI bis zum Jahr 2100 im Vergleich zu anderen Bedrohungen am wahrscheinlichsten gehalten haben. Jetzt reden wir heute Abend ja nicht über die Möglichkeiten der KI, Waffen zu steuern, Waffensysteme zu steuern oder möglicherweise Weltkriege auszulösen, sondern über die KI im Journalismus. Gibt es da auch so einen Atombomben-Moment oder so einen Atomwaffen-Moment, diesen Oppenheimer-Moment, also der Erfinder der Atombombe, der dann mit Entsetzen davor stand, was er da eigentlich geschaffen hat und welche Unmöglichkeiten der Menschheit da künftig zu Gebote stehen? Dazu hat Sabrina Patsch, Kollegin beim Tagesspiegel, in einem preisgekrönten Essay geschrieben: KI ist ein mächtiges Werkzeug, das Menschen nachlässig verwenden oder für böswillige Zwecke missbrauchen können. Wenn jeder, als Beispiel, mit Hilfe von ChatGPT authentisch wirkende Nachrichten kreieren kann, dann wird es sehr viel schwieriger, Fake News zu erkennen. Das ist klar, das liegt nahe. Daraus folgt aber, dass eine böswillig programmierte KI unser Empfinden von Wahrheit sehr viel stärker manipulieren könnte, als es jetzt schon möglich ist. Es könnten also Parallelwelten entstehen, die zu überprüfen und auf ihre Wahrheitsgemäßheit zu testen immer schwieriger wird. Ich gebe ein kleines harmloses Beispiel. Ein Kollege hat unlängst mal die KI gebeten, sie solle ihm den Turnierverlauf den Spielverlauf der deutschen Nationalmannschaft in der WM 1966 nachzeichnen. Sollte man meinen, ist eine relativ faktenbasierte, ziemlich eindeutige Geschichte. Das Ergebnis war aber, dass nicht nur die Spielverläufe falsch waren, sondern dass teilweise sogar die Ergebnisse der Spiele falsch waren. Wenn da jetzt keiner mehr hinter ist, der das überprüft und vielleicht darauf kommt, und dann wäre ja auch die Frage, wie? Also was muss man eigentlich tun, welche Quellen muss man konsultieren, um dann wirklich sicher zu gehen, dann entstehen plötzlich alternative Realitäten, alternative Wirklichkeiten. Und mit der Masse von Informationen wird es immer schwieriger und undurchschaubarer, dann noch richtig von falsch die Spreu vom Weizen zu unterscheiden. Und wenn das schon an so harmlosen Beispielen deutlich wird, was dann erst, wenn es um die wirklich schwierigen und die Probleme geht, um die es eigentlich dann geht. Ein Oppenheimer-Moment, also dass jetzt wirklich unsere Wirklichkeit komplett überformt wird durch die KI, sagt Sabrina Patsch, muss unbedingt vermieden werden. Die radikalste Lösung wäre, jeden Fortschritt zu unterbinden, aber jeder weiß, dass das nicht möglich ist. Also wird es darum gehen, Verantwortung für die Nutzung der künstlichen Intelligenz zu übernehmen und eine Verantwortung, die wir alle gemeinsam tragen, Entwickler, Anwender und Nutzende. Transparenz ist da ein ganz wichtiger Ansatz und dann als Merksatz würde ich sagen, künstliche Intelligenz allein wird niemandem schaden, ein verantwortungsloser Umgang mit ihr allerdings schon. So, und wenn jetzt es heißt, Verantwortung für die Nutzung zu übernehmen, wie kann das denn geschehen? Man könnte sagen, oder wird sagen müssen, zum ersten Mal durch regulatorische Vorgaben, Elon Musk hatte ja schon nach dem Start gerufen. Die neue KI-Verordnung der Europäischen Union hält da schon das ein oder andere Instrument, die eine oder andere Vorgabe bereit, von der ExpertInnen sagen, dass die auch ganz gut tauglich ist und dass man mit denen eigentlich ganz gut wird arbeiten können. Für unseren Bereich, also für den Journalismus, sieht die KI-Verordnung vor, dass von künstlicher Intelligenz erzeugte Texte oder Videos ganz klar gekennzeichnet sein müssen. Also es muss erkennbar sein, wo ist KI eigentlich in der Herstellung, in der Produktion von Texten oder Videos mit am Werk gewesen. Das wären regulatorische Vorgaben, die von außen kommen. Im nächsten Schritt, denke ich, sind wir als JournalistInnen immer aber auch selbst gefordert. Deswegen steht jetzt hier das Stichwort Selbstverpflichtung. Und ich möchte Ihnen das ein bisschen mal zeigen, was es da schon gibt an einem sehr, sehr großen Player, Burda Forward, also wo unter anderem Focus hergestellt wird oder wo Focus erscheint und die ganze Focus-Familie. Die haben sich eine KI-Charta oder ein KI-Regelwerk selbst verordnet, das mit drei Prinzipien arbeitet. KI ist ein Werkzeug. KI ersetzt nicht Journalismus und menschliche Kompetenz. Und KI, ganz wichtig, ist kein rechtsfreier Raum. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja für die Nutzung von künstlicher Intelligenz jetzt schon eine ganze Reihe von Vorschriften gibt, Urheberrecht etc. Und hier steht dann noch was von menschlicher Autonomie, Fairness und demokratischen Werten. Was bedeutet das in der Anwendung, also es ist ein Werkzeug, es ersetzt Journalismus und den Menschen nicht und es ist kein rechtsfreier Raum. Das sind jetzt die Regeln. Keine Primärquelle. Also man nutzt die KI nur dazu, um schon ausgewählte Quellen zu bearbeiten. Das ist das, was ich vorhin sagte, Textüberarbeitung. Wir überprüfen vor der Veröffentlichung von Inhalten alle mutmaßlichen Fakten. Da fragt man sich dann, ist das dann wirklich noch eine Ersparnis, Zeitersparnis und eine Effizienzförderung oder Steigerung, wenn man alles tatsächlich dann nochmal selber überprüft, dann kann man es ja schon fast selber sich zusammenstellen. Aber gut. Wir übernehmen keine unbearbeiteten und ungeprüften Meldungen. Wir stellen externen Anwendungen, also etwa OpenAI, dem Hersteller oder dem Verantwortlichen von ChatGPT, keine sensiblen, personenbezogenen Daten zur Verfügung. Und wir sind transparent, also wir machen kenntlich, was wir tun. Das, finde ich, ist mal das Minimum, dass man sagt, hier hat künstliche Intelligenz in irgendeiner Form mitgewirkt. Ähnliche Regeln lasse ich jetzt beiseite, gibt es auch für Bilder und Videos. Ich gebe Ihnen nur aus einem ganz bestimmten Grund einen Auszug aus den Regeln für Bilder. Wir generieren keine existierenden Kunstwerke, Marken etc., also man nicht das Brandenburger Tor oder den Erfurter Dom, KI generiert. Und jedes KI-Bild muss von einem Menschen abgenommen werden. Also heißt auch nochmal überprüft werden. Jetzt könnte man sagen, hätte die Deutsche Post das mal angewandt. Kleiner Fun Fact. Das ist eine neue Krypto-Briefmarke der Deutschen Post. Gerade frisch erschienen, mit großem Tamtam verbreitet, gibt es schon vom Brandenburger Tor und Kölner kommen nie aus, ohne dass irgendwann der Kölner Dom oder der Karneval oder sonst irgendwas vorkommt. Aber die Vorlage war einfach zu gut, die musste ich jetzt verwandeln. Das ist also die neue Briefmarke, KI generiert vom Kölner Dom mit Hintergrund etc. Hat nur einen Nachteil. Der Kölner Dom sieht nicht so aus. Wenn Sie mal auf die Mitte achten, da ist eine riesig große Fensterrosette und die gibt es im Kölner Dom leider nicht. Und auch hier der Turm, das Gerüst am Nordturm links von Ihnen ist auch seit einigen Jahren weg. Der war bis 2021 da, aber ist längst abgenommen. Jetzt könnte man sagen, okay, den hat es ja mal gegeben und jetzt wollen wir dann mal nicht so sein. Aber die Fensterrose am Kölner Dom, die Dombaumeisterin, die für den Dom lange verantwortlich war, ist direkt aus dem Hemd gesprungen, hat dann auch kunsthistorisch erklärt, warum genau das eigentlich wirklich eine Wurzelsünde ist. Der Kölner Dom habe nämlich absichtlich keine Fensterrose, hat sie dann lang und breit bei uns im Stadtanzeiger mal dargelegt. Was hat jetzt der Domprobst, der für den Dom ja verantwortlich ist, dazu gesagt? Die aktuelle Marke zeigt zugleich die Möglichkeiten und Grenzen künstlicher Intelligenz auf. Es ist verblüffend, was technisch möglich ist und zugleich tröstlich, dass KI nicht perfekt ist. Ich würde mal sagen, das ist irgendwie ein netter Versuch, was wegzureden, was eigentlich nicht wegzureden ist. Sowas hätte nicht in hunderttausenderfacher Auflage gedruckt werden dürfen, wenn man sagt, das ist ein Abbild des Kölner Doms, zwar KI generiert, aber das ist eine gotische Kathedrale, deren Proportionen dann am Ende auch nicht mit dem Kölner Dom übereinstimmen, fast so, als hätte man gesagt, bring das mal irgendwie in ein Briefmarkenquerformat, aber es ist garantiert nicht der Kölner Dom. Das heißt, man kann sich die schönsten Regeln aufstellen, man muss sich aber eben auch dran halten. Der Deutsche Ethikrat hat sich natürlich auch mit künstlicher Intelligenz befasst, eine 400-seitige Stellungnahme aus dem Jahr 2023 und er hat, die heißt Mensch und Maschine, Herausforderungen durch künstliche Intelligenz und hat diese Herausforderungen für 4 Sektoren untersucht, Medizin, Bildung, öffentliche Kommunikation, das ist jetzt wieder unser Bereich, und Meinungsbildung und öffentliche Verwaltung. Interessanterweise nicht Recht. Also Rechtsprechung, finde ich, wäre ein mindestens so interessanter Bereich gewesen, können denn künftig womöglich Gerichtsurteile einfacherer Art, falsch fahren, zu schnell fahren, falsch parken, kleinere strafrechtliche Verstöße nicht viel besser von der KI abgeurteilt werden und ein Richter spart sich die Zeit und die Justiz wird beschleunigt. Aber damit hat sich der Ethikrat nicht befasst, sondern mit diesen vier Sektoren. Und dann kommt natürlich die Erhöhung der menschlichen Autorschaft zum Tragen. Also die sagen, das muss das Ziel sein. Es ist zu berücksichtigen, dass die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten für eine Personengruppe mit deren Verminderung für andere einhergehen kann. Das sind so typische Ethikratsätze, würde ich mal sagen. Und dann sind vulnerable und benachteiligte Gruppen besonders zu berücksichtigen beim Einsatz von KI. Das ist die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs, und die hat dann so eine Faustregel formuliert, wie man jetzt damit umgehen sollte. Die ist auch als Zitat ganz nett. Anwendungen, die mit künstlicher Intelligenz funktionieren, müssen die Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten von Menschen erweitern und nicht verringern. KI darf Menschen nicht ersetzen. Wobei, so gut. Dann sagt sie, das klingt zunächst einmal einfach, aber der Teufel steckt im Detail und dem ist unumwunden zuzustimmen. Es muss künftig jede Anwendung gesondert betrachtet werden. Da ist mal ein großes Wort gelassen ausgesprochen. Als letzten Bereich für Selbstverpflichtungen, also wie wir in unserem Metier damit umzugehen versuchen, wie wir die KI einsetzen und welche Prinzipien, welche Standards wir wahren. Reporter ohne Grenzen hat die Pariser Charta für künstliche Intelligenz und Journalismus verabschiedet. Der ist auch der Deutsche Journalistenverband, also die größte JournalistInnen-Gewerkschaft in Deutschland, dann beigetreten. Und auch wir, Herr Wagner hatte gesagt, bin im Ehrenamt Vorsitzender des katholischen Journalistenverbands mit der schönen Abkürzung GKP, also Gesellschaft katholischer PublizistInnen. Wir haben gesagt, auch wir unterzeichnen das und sagen, okay, darauf wollen wir uns in unserer Arbeit möglichst verpflichten und diese Standards wollen wir wahren. Das wollte ich Ihnen jetzt noch mal einmal so kurz in einem Überblick zeigen. Die Ethik des Journalismus ist die Richtschnur für die Art und Weise, wie Medienunternehmen und Journalisten Technologien nutzen. Also Ethik im Journalismus steht an erster Stelle. Die Medien stellen das menschliche Handeln in den Vordergrund. KI-Systeme, die im Journalismus eingesetzt werden, sollten einer vorherigen, unabhängigen Bewertung unterzogen werden. Das heißt, so ein Benchmarking oder so ein Check, was wird da eigentlich, was kommt auf den Markt und wie wird das, ist das eben verantwortbar. Medienunternehmen sind immer für die Inhalte verantwortlich, die sie veröffentlichen. Das würde jetzt angewandt auf die Deutsche Post heißen. Die muss dafür gerade stehen, dass sie hier halt eine Fake-Dom der geneigten Kundschaft anbietet. Die Medien waren bei der Nutzung von KI-Systemen Transparenz. Darüber hatte ich gesprochen, dass man deutlich macht, was man tut und kennzeichnet, was man tut. Medienunternehmen stellen die Herkunft und Rückverfolgbarkeit von Inhalten sicher. Im Journalismus wird eine klare Trennlinie zwischen authentischen und synthetischen Inhalten gezogen. Dann geht es noch um Vielfalt und Integrität, also dass es halt nicht nur einseitig ist, sondern dass viele Quellen benutzt werden. Darüber hatte ich ja bei dieser Perplexity-Geschichte schon geredet, wie das ist. Journalisten müssen sich an der Steuerung von KI beteiligen, das ist auch ein hehrer Anspruch, also dass die es anwenden, dann auch dabei an den Boards sitzen, in den Runden sitzen, wo es um Entwicklung und um Prüfung von KI-Systemen geht. Und der Journalismus hält seine ethischen und wirtschaftlichen Grundlagen in der Zusammenarbeit mit KI-Organisationen aufrecht. Da war an einer Stelle, bei Burda Forward hat es ja geheißen, dass die OpenAI oder Bing Microsoft keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. Das wäre so eine Folgerung daraus. Ich würde mal sagen, zu diesen 10 Prinzipien oder 10 Regeln würde ich selber noch eine 11. hinzufügen, nämlich tatsächlich, ob man nicht künftig zu sowas kommen müsste wie eine Art White Label, eine Art Gütesiegel, dass man also ganz betont sagt und das eben vielleicht sogar als Qualitätsmerkmal verkauft seinen Kundinnen und Kunden, seinen LeserInnen. Hier, dieser Text ist menschenbasiert oder ist auf jeden Fall so, dass sich Menschen dafür noch zuständig und verantwortlich erklären. Wenn denn die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen auch so professionell und so gut sind, dass sie besser sind als die KI. Und das wäre dann doch zu hoffen. Ich komme schon in die Schlusskurve. Was bleibt? Dazu vorab ein Merksatz des Tübinger Medienwissenschaftlers Bernhard Pörksen. Mehr Information macht uns nicht automatisch mündiger, sondern erhöht die Chancen effektiver Desinformation. Das ist genau die Lage, in der wir uns, glaube ich, als Gesellschaft, als Informationsgesellschaft und digitalisierte Gesellschaft befinden und auf worauf wir achten müssen. Was bleibt? Stil, also der persönliche Stil, eher nicht. Die KI kann heute schon Gedichte im Stil von Rilke schreiben oder Geburtstagsglückwünsche à la Goethe verfassen, und zwar gar nicht so schlecht. Oder auch Köln, schreibt mir einen kölschen Karnevalssong, die sind teilweise besser als die, die uns die Kölsch-Bands alljährlich dann im Karneval präsentieren. Also Stil eher nicht. Was sicher bleibt, hoffe ich, die Recherche und das Investigative. Also da alles das, wo noch keine Datenspuren im Netz hinterlassen worden sind oder gar nicht erst hinterlassen werden sollen, das kann keine KI übernehmen. Fantasie könnte bleiben, so dieser Heureka-Moment, der Moment, dass einem unter der Dusche was einfällt. Also das, was nicht schon einfach durch das, was vorhandenes Datenmaterial ist, generiert und abgerufen werden kann. Fantasie. Die Gespräche mit echten Menschen kann auch keine KI übernehmen. Die Empathie und die Wärme, auch sowas wie Haltung. Wir haben gehört, die KI kann biased arbeiten. Aber trotzdem glaube ich, dass da auch noch ein Bereich ist, wo wir JournalistInnen weiter gefragt bleiben und wo wir nicht so schnell von KI überholt oder ersetzt werden können. Das Vertrauen von Leserinnen und Lesern, Persönlichkeit vielleicht. Das alles ist ein verdammt hoher Anspruch mit hohem Potenzial des Scheiterns, aber ich glaube, darunter dürfen wir es nicht tun. Noch einmal dazu Sabrina Patsch im Tagesspiegel, Zitat: Künstliche Intelligenz ist nicht die nächste Atombombe, aber sie könnte sie hervorbringen, genauso wie die Kernspaltung Nuklearwaffen hervorbrachte. Künstliche Intelligenz allein wird niemandem schaden, ein verantwortungsloser Umgang mit ihr schon. Ich hatte vorhin mal diese Taz-Kolumne erwähnt, die schrieb im November 2023 den schönen Satz: Denn letztendlich sind wir alle, ob Mensch oder KI, nicht mehr als Passagiere auf einer blauen Kugel im unendlichen All. Das könnte jetzt ein schöner Schlusssatz sein, aber ich hatte ja der KI gesagt, sie soll mir einen Abschluss schreiben mit einer Einladung zur Diskussion und einer lustigen Schlusspointe. Die lautet so: Ich lade Sie ein, nach meinem Vortrag mit mir zu diskutieren. Welche Erfahrungen haben Sie mit KI im Journalismus gemacht? Welche Fragen oder Bedenken haben Sie? Und wenn die KI wirklich so klug ist, warum hat sie dann noch nicht herausgefunden, wie man den perfekten Kaffeeklatsch organisiert? Vielleicht sollten wir daran arbeiten. Mit oder ohne KI? Da würde ich jetzt sagen, auch wieder nicht ganz schlecht, aber auch nicht richtig gut. Obwohl, mit dem Kaffeeklatsch, gebe ich zu, war die KI in diesem Fall näher an meinen persönlichen Vorlieben dran, als ich jetzt bereit gewesen wäre, unmittelbar zuzugeben. Als ich Alexa vor der Fahrt zu Ihnen aus gegebenem Anlass gefragt habe, was denn wohl der Sinn des Lebens sei, da hat sie mir geantwortet: Es spricht vieles dafür, dass es Schokolade ist. In diesem Sinn ein ganz herzliches analoges Dankeschön für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit, und jetzt freue ich mich wirklich auf das reale, menschliche und nicht KI-generierte Gespräch mit Ihnen.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.